Am 01.01.2027, da beginnt nicht nur ein neues Kalenderjahr, nein, es soll auch der Startschuss für eine völlig neue Aktienkultur in der Bundesrepublik werden. Statt komplizierter Versicherungsprodukte und renditekillender Beitragsgarantien soll das neue Altersvorsorgedepot einfach, transparent und verständlich daherkommen. Mit einer Mischung aus staatlichen Zuschüssen, Steuerstundung und günstigen Produkten soll das neue Modell eine breite Mehrheit der Bundesbürger an die Kapitalmärkte locken und ein neues Standbein für die Altersvorsorge werden. Aber wie genau funktioniert das Modell? Welche Förderungen gibt es? Welche Renditen sind zu erwarten? Und für wen eignet sich das Ganze wirklich? Das alles und mehr klären wir in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als ausgewiesenen Spezialisten für das Thema Altersvorsorge begrüße ich bei mir im Studio Dr. Norbert Kuhn, Volkswirt, Politologe und Leiter des Think Tank beim Deutschen Aktieninstitut. Hallo Norbert, grüß dich.
Grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mein Name ist Falko Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Norbert, magst du zum Einstieg einmal kurz erklären, wer ist das Deutsche Aktieninstitut, was macht ihr und was gehört auch dort zu deinen Aufgaben?
Am Deutschen Aktieninstitut kümmern wir uns, wie der Name schon sagt, um die Aktienkultur in Deutschland. Wir setzen uns bei der Politik dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für die Aktienanlage stimmen. Und ein wichtiges Thema ist Aktien in der Altersvorsorge. Hier haben wir noch großen Nachholbedarf. Und in meinem Bereich arbeiten wir an Studien, an Positionspapieren, die diese Themen und weitere Themen aufgreifen und adressieren diese gegenüber der Politik und den Menschen in Deutschland.
Gegenüber der Börse, da sind die Politiker ja eher immer ein bisschen skeptisch. Casino-Kapitalismus, Zockerei, Glücksspiel. Und manche Teile der Politik haben sich in langer Zeit immer kritisch gegenüber Geldanlagen an den Kapitalmärkten geäußert. Vor nicht allzu langer Zeit brachte die SPD sogar neue Vorschläge auf den Tisch, wie eine höhere Besteuerung von Dividenden oder Sozialabgaben auch auf Kapitaleinkünfte, um eben die Haushaltslöcher zu stopfen. Oder Olaf Scholz hat mal ganz stolz gesagt, er hätte sein Geld nur auf dem Girokonto legen und von Aktien, da hält er überhaupt nichts. Jetzt gefühlt Rolle rückwärts, die Deutschen mehrheitlich eher ein Volk der Aktienmuffel, sollen eben über das Altersvorsorgedepot einen Teil ihres Geldes an der Börse anlegen. Norbert, was denkst du, wie kommt es zu diesem plötzlichen Stimmungswandel?
Ja, das Demografieproblem drängt natürlich. In der gesetzlichen Rente setzen wir zu sehr auf die Umlage. Dort werden Beiträge der Arbeitnehmerschaft direkt für die Rentenzahlungen der älteren Generation verwendet. Wir werden immer älter, wir haben weniger Beitragszahler, wir haben zu wenig Kinder. Und das drängt, wir brauchen eine Reform in der Altersvorsorge. Der Bund schießt jährlich mittlerweile über 120 Milliarden Euro, das ist ein Viertel des gesamten Bundeshaushaltes, in die gesetzliche Rente, um das Defizit auszugleichen. Und hier brauchen wir eine Ergänzung um eine Kapitalmarktorientierung, um eine Aktienorientierung. Und das Aktieninvestment, also das Investment in Aktien, Aktien-ETFs und Aktienfonds ist hier prädestiniert. Das zeigen unsere Renditedreiecke. Wenn ich langfristig investiere, wenn ich breit diversifiziert investiere, wenn ich das kontinuierlich Monat für Monat mache, kann ich Renditen zwischen 6% und 9% erzielen. Und da geht in der Altersvorsorge an Aktien kein Weg vorbei. Und was wir auch noch feststellen, dass jüngere Menschen in Deutschland sich immer mehr für die Aktienanlage interessieren. Der Anteil derjenigen, die unter 40 sind, das nennen wir jetzt mal Jugend, der ist mittlerweile höher als der Anteil der über 60-Jährigen. Und insgesamt spart in Deutschland jeder Fünfte mit Aktien. Das ist durchaus auch noch ausbaufähig. Und wir hoffen natürlich, wenn jetzt hier das Altersvorsorgedepot kommt, dass das auch einen Schwung in der Bevölkerung in Richtung Aktien geben wird.
Dann gib uns doch mal einen Überblick zu dem, was ist aktuell schon bekannt zum geplanten Altersvorsorgedepot? Was kann es, wie ist es aufgebaut?
Es soll ein Altersvorsorgedepot geben. Das heißt, man kann steuerlich gefördert in der Regel mit Fonds, also mit Anleihefonds, aber hoffentlich auch mit Aktienfonds, Aktien-ETFs für das Alter sparen. Man hat auch an der Förderung nochmal gedreht. Man hat die Förderung doch deutlich erhöht. Es gibt jetzt eine beitragsäquivalente Förderung in der privaten Altersvorsorge. Das heißt, dass für die ersten 360 Euro, die ich im Jahr in ein Altersvorsorgedepot dann spare, dass der Staat dann pro Euro nochmal 50 Cent dazugibt. Und dann weiter von 360 Euro bis 1.800 Euro gibt er pro Euro nochmal 25 Cent dazu. Es gibt eine Kinderförderung. Pro Kind bekomme ich maximal nochmal 300 Euro. Und es gibt eine Berufseinsteigerförderung. Das heißt, diejenigen, die unter 25 sind, bekommen vom Staat nochmal 200 Euro dazu.
Das ist ja schon deutlich mehr als die aktuelle Riester-Förderung. Da gab es ja maximal 175 Euro. Und jetzt habe ich auch gelesen, das Altersvorsorgedepot soll zwar möglichst transparent sein, aber es soll es auch in unterschiedlichen Varianten geben. Einmal eine klassische Variante eben für Selbstentscheider, die ganz allein entscheiden, was reinkommt, ohne jegliche Garantien. Das ist ja auch der große Unterschied zum aktuellen Riester-Sparen. Und dann aber auch trotzdem Modelle mit Kapitalgarantie und noch als Sonderfall das sogenannte Standarddepot. Kannst du uns nochmal einen kurzen Überblick zu den Einzelvarianten geben und für wen sind die jeweiligen Modelle vielleicht geeignet?
Es gibt die eine Rubrik Altersvorsorgedepot und andere Rubrik Garantieprodukte. Das Altersvorsorgedepot hat keine Garantie. Das ist wichtig, um eben mit viel Aktien zu sparen. Und als Unterfall des Altersvorsorgedepots gibt es das sogenannte Standarddepot. Das ist für diejenigen geeignet, die sich um möglichst wenig kümmern wollen. Da gibt es Voreinstellungen. Das Standarddepot heißt, dass ich da maximal zwei Fonds reinlegen kann. Das wird in der Regel ein Renten- oder Anleihefonds und ein Aktienfonds sein. Der Anbieter muss auch, wenn es hinten zum Renteneintritt hingeht, muss er den Anteil der Aktienfonds abschmelzen. Das ist ein sogenanntes Lebenszyklusmodell. Das ist für diejenigen geeignet, die sich um möglichst wenig kümmern wollen. Dann das Altersvorsorgedepot in einer Selbstentscheidervariante. Hier kann ich mir mein Altersvorsorgedepot selbst zusammenstellen für diejenigen, die sich eben etwas besser auskennen. Und diejenigen, die eine Garantie wünschen, bekommen die Möglichkeit, dass 100% der Beiträge garantiert werden oder eben alternativ 80% der Beiträge.
Wir Deutschen lieben ja Garantien auf alles Mögliche. Ich hatte auch schon mal einen Podcast zum Thema Versicherung, also das auch immer sehr gern gesehen. Kommen wir nochmal zu diesem Thema Garantievariante. Ein großer Kritikpunkt am bisherigen Riester-System waren ja eben diese Beitragsgarantien. Das hieß ja, alle Beiträge, die ich während der Laufzeit eingezahlt haben, mussten vom Anbieter abgesichert werden und garantiert zum Renteneintritt zur Verfügung stehen. Das klingt ja eigentlich erstmal super, nach dem Motto, ich kann Renditechancen nutzen, aber gleichzeitig gehe ich kein Risiko ein. Aber warum sind denn diese unter Experten so umstritten und warum sind diese Garantien immer so ein kompletter Renditekiller?
Zur Beruhigung, wir brauchen keine Garantien, wenn wir langfristig breit diversifiziert und kontinuierlich mit Aktien sparen. Unsere Renditeträge zeigen das. In der Langfristigkeit ergeben sich Renditenerträge jährlich von 6-9%. Das ist ein eingebauter Sicherheitsmechanismus. Deswegen, gerade wenn es um Altersvorsorge geht, brauchen wir keine Garantien. Und das Problem ist, dass Garantien hinderlich sind, wenn es darum geht, in Aktien zu investieren. Denn Garantien, der Anbieter muss sehen, dass er die Garantien einhält. Zum Ende, wenn dann ausgezahlt wird, sondern auch zwischendurch schon. Und das macht er in der Regel mit fest verzinslichen Wertpapieren, mit Bundesanleihen und so weiter, die aber wenig Ertrag abwerfen. Und dementsprechend bleibt wenig Spielraum für die Aktienanlage, die eben deutlich höhere Erträge abwirft. Und das war auch ein Grund, warum man hier im Altersvorsorgedepot eben auf diese Garantien auch verzichtet hat. Und eine Kritik an Riester war eben, dass die Erträge zu niedrig sind. Und dementsprechend jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Altersvorsorgedepot höhere Erträge für die Altersvorsorge zu generieren.
Dann lass uns das doch mal mit Zahlen untermauern. Wir hatten uns im Vorfeld unterhalten, hast du gesagt, du hast mal zwei Musterbeispiele berechnet. Also ein Berufseinsteiger, 23 Jahre, der an dem Altersvorsorgedepot teilnehmen würde und dann jemand, der schon länger aktiv ist, also ein Arbeitnehmer mit 48 Jahren. Also der eine hat noch über 40 Jahre, der andere knapp 20 Jahre. Was kann der denn so an Rendite und Erträgen da erwarten?
Wir haben mal gerechnet und wir haben uns unterstellt, dass Monat für Monat 120 Euro eingezahlt werden. Das ist so eine Größe, die sich aus Erfahrungen zeigt, die auch durchaus realistisch sind. Und wir haben gesehen, und das ist das Spannende daran, was der Zinseszinseffekt für eine Wirkung haben kann. Du hast ja gesagt, wir haben einen, der 48 ist, der hat noch 19 Jahre, in die er in ein Altersvorsorgedepot anlegt. Wir unterstellen, dass er mit 67 dann sein Geld rausnimmt. Und wir haben den etwas jüngeren mit 23, der hat 44 Jahre. So, und wenn jetzt jeder 120 Euro pro Monat anlegt, wir haben eine Rendite von 7,5% unterstellt. Das ist die Aktienrendite, so ein Mittel aus diesen 6-9%, die ich aus den Renditeträgen ermitteln kann. Und wir haben jetzt aber auch keine Kosten, Steuern und sowas unterstellt. Und jetzt nehmen wir erstmal den etwas älteren mit 48, der zahlt 27.000 Euro und erhält nach diesen 19 Jahren 59.000 Euro. So, und jetzt kommt's. Der mit 23 anfängt und 44 Jahre anspart, der zahlt 63.000 Euro ein und erhält dann mit 67 460.000 Euro. Also hier sieht man, was der Zinseszins bewirken kann. Wir haben uns nochmal angeschaut, um das ein bisschen plastischer zu machen. Wenn ich jetzt mit 67 dann das Geld anfange aufzubrauchen, ich lasse es aber noch in Aktien investieren, zumindest zum Teil, möchte Monat für Monat eine Rente haben. Ich gehe davon aus, dass ich das bis 87 dann aufgebraucht habe. Was sich da für monatliche Renten ergeben bei dem 48-Jährigen, der kriegt nochmal eine Zusatzrente von monatlich 380 Euro. Und der mit 23 angefangen hat, diese 44 Jahre spart, kriegt monatlich zusätzlich 3.000 Euro. Also das ist ein Wort.
Das ist wirklich ein Wort. Albert Einstein soll auch mal gesagt haben, der Zinseszins ist das siebte Weltwunder. Da kann man wirklich mal sehen, dass das richtig ist.
Ja.
Da hat er recht. In Schweden, da werden ja die Aktien in der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Altersvorsorge deutlich mehr genutzt. Und beispielsweise hat der zuletzt viel zitierte schwedische Pensionsfonds AP7 eine Aktienquote von rund 90%. Und Norbert, du hast mir erzählt, ihr seid vor kurzem mit einer Delegation sogar vor Ort gewesen, habt euch mit den Verantwortlichen des AP7 ausgetauscht, euch auch informiert, wie die es da machen. Ja, wie läuft das denn eigentlich bei denen und welche Erfahrungen haben die denn vielleicht auch mit dem Thema Schwankungen gemacht, was ja eben bei uns hier nicht so gern gesehen wird, ne?
Ja. Schweden ist ein tolles Beispiel, weil die es wirklich geschafft haben, in der ersten Säule eine aktienorientierte Altersvorsorge einzuführen. Also ein Teil der Beiträge in der ersten Säule, in der gesetzlichen Rente, fließt direkt an den Aktienmarkt. Und dieser AP7, den du genannt hast, ist eine Möglichkeit, wie ich das anlegen kann. Der hat eine Aktienquote von 90%. Und die sind im Jahr 2000 sind die gestartet mit diesem System, die etwas älteren wissen es, damals war die New Economy Blase, die Aktienmärkte sind danach eingebrochen und die hatten die ersten Jahre Verlust. Das hat die nicht beeindruckt, die sind am Ball geblieben, haben weitergemacht. In Schweden ist auch politisch, ist es auch ein interessanter Umstand, wenn sich Parteien zu bestimmten Themen einigen, dann machen das alle Parteien zusammen. Und die sagen sich auch, wenn wir uns jetzt in der Altersvorsorge eine Reform planen, dann spielt das für uns keine Rolle im Wahlkampf. Und so können die sich auch einigen. Das ist erstaunlich. Das sollte man in Deutschland vielleicht auch mal probieren. Und man hat das durchgezogen. Dieser AP7 hat mittlerweile eine jährliche Rendite von 11%. Das ist sehr ordentlich. Und da zeigt sich dran, was man mit der Aktienanlage in der Altersvorsorge an Zusatzrenten schaffen kann.
Jetzt neben privaten Angeboten, die ja wahrscheinlich von Banken, Versicherungen, Neobrokern, Online-Brokern und so weiter zu dem Altersvorsorge-Depot geben soll, soll es eventuell analog ein bisschen dem Schweden-Modell vielleicht auch eine staatlich verwaltete Lösung geben, also ein Staatsfonds in Anführungsstrichen. Jetzt sage ich mal, erfahrungsgemäß kann Vater Staat mit Geld ja nicht so gut umgehen. Wir merken es, ne? Sondervermögen sind ja eigentlich eher Schulden. Und jetzt frage ich mich natürlich zum einen, wer könnte denn eben dieses Altersvorsorgedepot von staatlicher Seite verwalten? Wen hätten wir da eigentlich? Und wie verhindert mir eigentlich auch mit Blick mal auf Schweden, politische Einflussnahme, dass zum Beispiel bevorzugt Investitionen in europäische Aktien eben zur Förderung heimischer Unternehmen getätigt werden und dass eben nicht das Geld dort angelegt wird, wo es eben die meiste Rendite bringt?
Im Gespräch für diejenigen staatlichen Institutionen, die das anlegen könnten, ist der Kenfo. Das ist der Fonds, der derzeit das Geld anlegt, was benötigt wird, um so die Altlasten aus dem Ausstieg aus der Atomenergie zu verwalten. Die Bundesbank ist im Gespräch, die KfW als Förderbank. Und wie das dann funktioniert, dass man da ihm ein Regelwerk schafft, das verhindert, dass diese staatlichen Einflüsse verhindert. Das muss jetzt erstmal gefunden werden. Es soll eine Verordnung dazu geben, so steht es im Gesetz. Die muss noch durch den Bundestag. Der Bundestag kann das auch ablehnen. Da wird man sehen, auf was man sich einigt. Aber du hast vollkommen recht, man muss da zusehen, dass man diese staatlichen Einflüsse, dass man die vermeidet, um da eben für die Bürgerinnen und Bürger ein möglichst hohes Renteneinkommen dann zu sichern.
Und jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, für wen eignet sich das Altersvorsorgedepot? Wenn ich beispielsweise ein eigenes Depot schon habe, sollte ich das eventuell natürlich nicht glattstellen, nicht verkaufen, aber alle Sparraten, die ich da habe, plötzlich stoppen und alles nur noch in dieses Altersvorsorgedepot umleiten, weil da kriege ich ja entsprechend die meiste Förderung. Wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwelche Berechnungen angestellt oder was wäre denn vielleicht die optimale Mischung?
Unser Anliegen ist natürlich, dass möglichst viele Menschen in Deutschland mit Aktien für das Alter vorsorgen. So. Und da ist das Altersvorsorgedepot prädestiniert. Deswegen würde ich denjenigen empfehlen, die genau diesem Rat folgen, ein Altersvorsorgedepot zu eröffnen. Mal zu schauen, mit welcher Aktienquote fühle ich mich wohl. Für die anderen ist auch das Standarddepot dann das Richtige. Aber eben hier zu versuchen, die Renditechancen von Aktien für das Alter zu nutzen.
Und so eine Mischung vielleicht, weil man muss ja vielleicht noch sagen, das Altersvorsorgedepot ist ja wirklich, das Geld ist drin, ich krieg's nicht mehr raus. Das heißt also, wenn ich ein bisschen flexibel sein möchte, dann ist das definitiv nicht das Richtige, ne?
Für diejenigen, die nicht bis 65 warten wollen, die müssen dann ihr Geld anders anlegen. Die brauchen ein ganz normales Wertpapierdepot. Und da muss ich halt schauen, was habe ich für einen Anlagehorizont. Und wenn ich so einen Anlagehorizont habe, ich spare jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre, dann würde ich durchaus auch auf Aktien setzen, aber natürlich mit einer Mischung, dass man eben, wenn man mal kurzfristig Geld braucht, am Haus ist was kaputt, ich muss irgendwas anderes ersetzen, das Auto reparieren, da sollte man sich genügend liquide Mittel noch vorhalten auf dem Bankkonto, sodass man da eben auch wirklich sicher ist, dass man dann auch kurzfristige Anschaffungen dann auch leisten kann.
Dann lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. Ja, welche Fragen sind jetzt eigentlich bezüglich der Planung des Altersvorsorgedepots noch offen? Was steht noch zur Debatte? Und dann natürlich die wichtigste Frage, wie komme ich denn als Anleger an so ein solches Altersvorsorgedepot? Was muss ich da machen?
Ja, es wird nicht automatisch ein Altersvorsorgedepot für einen eröffnet. Das ist klar, sondern ich muss mich entscheiden, will ich das Standarddepot, will ich mich um möglichst wenig kümmern, will ich selbst entscheiden, ein Altersvorsorgedepot selbst zusammenstellen. Dafür muss ich mir einen Anbieter dann suchen, muss dann ein Depot eröffnen und dann kann eben mein Geld, was ich weiter für das Alter vorsorgen will, fließt dann eben in dieses neue Konstrukt rein. Da bin ich mal gespannt, was ihr als Banken dann auch den Kunden anbietet. Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich Selbstentscheider bin? Was gibt es da für Kombinationen, wenn ich so ein Standarddepot haben möchte? Also da gibt's noch einiges, wo man dann mal gespannt sein kann, was einen da erwartet. Aber insgesamt ist das eine gute Entwicklung. Und das sollte jetzt jeder dann auch als Chance begreifen, da wirklich renditestark, ertragsstark mit Aktien jetzt vorzusorgen über so ein Altersvorsorgedepot.
Genau, und was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, für diejenigen von euch, die ein Depot haben, die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr groß, dass euer Anbieter euch dann regelmäßig oder auch rechtzeitig, muss man sagen, kontaktiert, eben dieses Altersvorsorgedepot. Und wenn ihr noch keins habt, dann wartet vielleicht auch nicht bitte bis zum 01.01.27, weil dann wollen nämlich alle natürlich eins eröffnen und dann heißt es vielleicht 3-4 Wochen bitte warten. Also kümmert euch rechtzeitig darum und vielleicht ist ja auch diese Mischung aus privaten und diesem Altersvorsorgedepot für euch eine gute Idee. Dann lassen wir unsere Erkenntnisse nochmal kurz zusammenfassen. Also ab 01.01.2027 ist eine Nachfolge der Riester-Rente geplant, das Altersvorsorgedepot. Das gibt es in verschiedenen Varianten, mit und ohne Garantie. Aber das Wichtigste, ich habe die Chance, gut steuergefördert und auch mit der entsprechenden Zuförderung, die ich bekomme, dein Geld selbstständig anzulegen mit Fonds, mit ETFs, ohne Garantien, voll am Kapitalmarkt, um eben diese Renditen dort zu nutzen. Und du hast ja gezeigt, Zeit ist der alles entscheidende Faktor, beginnt rechtzeitig und dann kann man richtig was entsprechend da rausholen. Norbert, dann sage ich danke für den Austausch.
Danke dir.
Das war's auch schon wieder in unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einen guten ersten Einblick in die aktuellen Planungen zum Thema Altersvorsorgedepot bekommen. Das Thema wird uns sicherlich auch die kommenden Monate noch weiter begleiten. Es wird noch weitere Informationen geben und wir werden euch mit unseren Podcasts, Insta-Posts und YouTube-Videos auf jeden Fall aus unserer Fit for Trading-Reihe auf dem Laufenden halten. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann einfach an wertpapiere@dzbank.de und bitte achtet auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.